Guten Morgen alle zusammen. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Anreise, eine angenehme Nacht. Diejenigen, die gestern Abend schon dabei waren, die hatten eine kurze Nacht, fürchte ich, ja, weil wir irgendwie ein bisschen die Puppen diskutiert haben. Ihnen ein besonderes Willkommen. Ich weiß, es war ein Kampf, heute Morgen aufzustehen. Ich war beteiligt. Und ich sitze jetzt die ganze Zeit schon da vorne und überlege mir, mit welchem kleinen Joke kriege ich Sie alle wach, weil man muss am Anfang irgendwie was sagen. Und mir ist irgendwie auf Teufel komm raus heute nichts eingefallen mit Bezug zu meiner Präsentation. Ja, also sage ich einfach, ich verlasse das Thema. Also in der Schule würde man sagen, das Thema verfehlt, aber ich bringe den trotzdem. Ja, heute Morgen gab es ja Luftalarm in Estland. Und was hat sich herausgestellt? Es war nur des Kanzlers Pinocchio-Nase, weil der sich einmal umgedreht hat. Ja. Also wenn der kann sich ja nicht um 180 Grad drehen, ohne in 5 Ländern den Luftalarm auszulösen. Mit seiner Nase, die er sich mittlerweile zugelegt hat. Und das zeigt uns, vielleicht gibt es da doch einen Bezug zu meiner kleinen Präsentation, nämlich eigentlich war der Titel Der Kampf um die neue finanzielle Weltordnung. Aber ich habe es kurzfristig angepasst, um den Teil aus der neuen finanziellen Weltordnung rauszuschneiden, den ich Ihnen heute präsentiere, nämlich wer sind denn da schon mal die Verlierer? Also wer ist da schon mal nicht mehr dabei bei der neuen finanziellen Weltordnung? Nämlich unter anderem Deutschland und Frankreich. Frankreich und Deutschland vor dem Offenbarungseid steht deswegen hier als Titel. Aber es wird, wie Sie gleich sehen werden, schon der Bezug zur neuen finanziellen Weltordnung hergestellt. Denn um die wird gekämpft, mit allem, was wir haben. Aber nicht nur um die finanzielle Weltordnung, eingebettet in geopolitische Fragen, in militärische Fragen, in gesellschaftspolitische Fragen etc. Ja, eins meiner liebsten Sprüche von Ayn Rand ziehe ich immer wieder aus der Kiste, wenn es passt und passt in den letzten Jahren zunehmend häufiger. Man ist frei, die Realität zu ignorieren. Man ist frei, seinen Verstand von jedem Fokus zu befreien und jeden Weg blind hinabzustolpern, den man möchte. Aber man ist nicht frei, den Abgrund zu vermeiden, den zu sehen man sich weigert. Ja? Darin erkenne ich seit Jahren eigentlich, jedes Jahr sage ich, das ist Deutschland Anno Domini 2023, 24, 25. Aber mittlerweile stürzen wir schon in den Abgrund rein. Ja? Und wir sind so irgendwie so der Typ, der aus dem 50. Stock gesprungen ist und am zweiten Stock gerade vorbeifällt und sagt, bisher ist alles gut gegangen. Ja, das ist das, was ich so an Deutschland und Frankreich liebe, die Verweigerung der Realität. Ja, wir ignorieren sie bis zuletzt. Und ich habe meinen Vortrag in drei kleine Elemente untergliedert. Nämlich einmal spreche ich über das Geld, dann spreche ich über Frankreich, dann über Deutschland und dann führen wir das Ganze nochmal in ein Ergebnis zusammen. Also fangen wir an mit dem Geld. Vielleicht kennt jemand noch den Joker, der hat ja damals in diesem Batman-Film das ganze Geld, was er da sich zusammengeraubt hat, angezündet, ein Riesenfeuerchen gemacht mit, ich weiß nicht, wie viel Milliarden er da sozusagen in diesem Film abgefackelt hat und sich über dieses Feuerchen tierisch gefreut hat. In Wahrheit natürlich hat er gar keine Werte vernichtet. Ja, es ist, das glaubt nur der Kinobesucher, dass er Werte vernichtet hätte, indem er Fiat-Geld verbrennt. Ja, und deswegen fand ich es irgendwie passend, wenn wir über das Geld sprechen und unser Geldsystem sprechen, nochmal darauf zurückzukommen, dass es eigentlich wertlos ist. Es sind nur bunt bedruckte Zettelchen, meine Damen und Herren. Mehr ist es nicht. Das, was wir damit machen und was wir glauben, damit tun zu können, basiert nur darauf, dass wir in irriger Weise annehmen, es wäre wirklich echtes Geld. Und unser Geldsystem, unser Geldsystem hat einen Selbstzerstörungsmechanismus. Und zwar von Anfang an, so wie es konstruiert ist. Das ist wie bei Raumschiff Enterprise. Wenn alles schief geht, Selbstzerstörung einschalten, Schiff verlassen, Explosion beobachten, möglichst weit weg. So ist es mit unserem Fiat-Geldsystem auch. Das ist ein zweistufiges Schuldgeldsystem. Und es unterscheidet sich dadurch vom goldgedeckten Geldsystem, das wir früher mal hatten, dass in unbegrenzter Menge aus dem Nichts ex nihilo, also Fiat, es werde, ne, Geld geschaffen werden kann. Es kann beliebig viel davon gedruckt oder heutzutage noch schneller elektronisch hergestellt werden. Aber die Sache hat einen Haken. Ja, es ist wie wenn der Teufel einem einen Vertrag anbietet, immer fragen, wo ist der Haken? Der Haken ist, jede Schöpfung von Geld ist damit verbunden, dass Schulden entstehen. Man kann das Geld nicht schaffen aus dem Nichts, ohne dass ein Schuldverhältnis entsteht. Und warum ist das so? Weil im ersten Schritt die Zentralbank die Banknoten druckt, dann stellst du die sich in den Keller, da ist es noch kein Geld, da ist es nur bunt bedrucktes Papier. Wenn sie den Keller anfüllt bis zum Rand, ist es immer noch kein Geld. Also im Fiat-Geldsinne. Dann verleiht sie die Banknoten an die Banken. Und in diesem Moment, wo sie das macht, wird's zu Geld, weil es dann draußen ist und ausgegeben werden kann. Also was passiert? Es wird an die Banken nicht verschenkt, es wird an die Banken verliehen. Damit schulden die Banken der Notenbank dieses Geld und damit entsteht ein Schuldverhältnis. Die Banken selbst verleihen das Geld an ihre Kunden weiter, die es dann wieder ins Girokonto einzahlen, damit es nochmal verliehen und nochmal verliehen werden kann. Und in jeder Schleife entsteht neues Girokontengeld, sogenanntes Giralgeld. Und in jeder Schleife, Sie erkennen schon an dem Mechanismus, entstehen neue Schulden. Das heißt, dieses Geld wird vermehrt, sowohl von der Zentralbank als auch von den Banken. Und jedes Mal, wenn es vermehrt wird, entstehen Schulden und deswegen gibt es eine Identität. Die Menge der Schulden auf dem Planeten ist identisch mit der Menge des Geldes auf dem Planeten. So funktioniert das System. Das heißt also, wir können Geld aus dem Nichts schaffen und wir machen das ja auch fleißig, aber wir bezahlen damit, dass mehr Schulden entstehen. Und jemand, meine Damen und Herren, hat diese Schulden. Ich sehe da ganz viele Leute, die welche haben gerade, schaue ich gerade drauf. Ja, und zwar nicht nur die, die sie glauben zu haben, sondern die, die andere für sie machen. Also vor allen Dingen die Jungs in Berlin, wie wir gleich noch sehen werden, und in Brüssel. Das heißt, wir haben dieses zweistufige System und die Achillesferse und der Selbstzerstörungsmechanismus des Systems liegt eben darin, dass wenn die Schuldenmenge insgesamt so groß ist, dass die Personen, die die Schulden tragen sollen, sie niemals mehr zurückzahlen können, dass dann das System an sein Ende kommt, weil die Schuldentragfähigkeit nicht mehr da ist, um die Schulden zu tragen. In dem Moment, wo das passiert, gibt es dann alle möglichen Mechanismen, um das zu versuchen zu korrigieren. Inflation, Nullzinsen, Negativzinsen, alles Mögliche. Aber es prolongiert nur den Wechsel, wie so schön heißt. Der Wechsel wird prolongiert bis zur nächsten Krise und dann kommt der nächste Schub an Schulden. Und irgendwann stehen wir vor dem Schuldenturm und schauen da hoch. Und es türmt sich die Schulden, die aufeinander gestapelten, uns verliehenen Geldscheine auf bis zum Mond. Und wir fragen uns, wie soll das je zurückgezahlt werden? Die Antwort ist gar nicht. Ja, das ist das mal im Schematischen dargestellt. Die Zentralbank gibt die Banknoten an die Geschäftsbank, bekommt einen Schuldschein dafür. Also erstes Schuldverhältnis. Die Geschäftsbank gibt den Kredit an den Kreditkunden, der gibt ein Girokontoguthaben zurück. Von da aus kann er es dann ausgeben. Und wieder ein Schuldverhältnis. Das heißt also, Geldschöpfung ist gleich Kreditschöpfung. Und dieses System hat aus mehreren Gründen einen inneren Hang, sich zu überschulden. Erstens ist es so, dass eine innere Dynamik des Geldmengenwachstums da ist. Und zwar, weil dieses System, wenn es sich mit Schulden vollgesogen hat, dann erzeugt es Schuldenkrisen. Also irgendwer hat zu viele Schulden, seine Kreditwürdigkeit wird in Frage gestellt. Üblicherweise sind es die Banken. Wir werden gleich sehen, dass es aus guten Gründen die Banken sind. Die sind seit ungefähr 1920 strukturell pleite. Alle Banken, das gesamte Bankensystem ist seit 1920 strukturell pleite. Das hat sich nie geändert in diesen 100 Jahren. Ich werde Ihnen gleich die Zahlen dazu zeigen. Es ist phänomenal, wenn man sich mal anschaut. Und jede Geldmengenausdehnung, die dann getätigt wird, um die Banken zu retten, die Staaten zu retten und sonst wen zu retten, führt natürlich dazu, dass mehr Schulden entstehen, weil wir drucken dieses Geld ja und dann verleihen wir es, um jemanden quasi angeblich damit zu retten. Damit machen wir aber noch mehr Schulden. Und jedes Mal, wenn wir eine große Rettungsaktion machen, brauchen wir doppelt so viel Geld wie beim letzten Mal. Warum? Weil beim letzten Mal haben wir schon so viel Geld reingepumpt, dass es doppelt so viel war wie beim vorletzten Mal. Das heißt, das ist eine innere Wachstumsdynamik in dieser, wir retten euch und machen es mit frisch gedrucktem Geldorgie. Und diese beiden Geldschöpfungsmechanismen, nämlich dass die Zentralbank das Geld den Banken gibt und die Banken es den Kreditkunden geben, die sind beide auf Risikoignoranz hin getrimmt. Daran liegt die zweite große Krux drin. Das System ist auf Risikoignoranz getrimmt in dem Sinne, dass es allen Beteiligten einen Anreiz gibt, einen ökonomischen Anreiz, die Risiken zu ignorieren. Es ist ja so, dass die Sozialisten und die Keynesianer, die glauben ja, dass die Ökonomie die Wissenschaft der Töpfe sei. Die Ökonomie ist aber nicht die Wissenschaft der Töpfe. Lieber Professor Homburg, widersprechen Sie mir jetzt bitte nicht. Ich bin sicher, Sie werden es auch nicht tun, aber ich sage es sicherheitshalber mal. Ja? Die Wissenschaft der Töpfe ist es nicht. Was ist es dann? Die Ökonomie ist die Wissenschaft von Knappheiten und Anreizen. Und hier dieses System schafft Anreize, die Risiken zu ignorieren. Und zwar in zweierlei Weisen. Erstens dadurch, dass die Zentralbank so viel Geld drucken kann, wie sie will und dem Staat gehört, hat der Staat einen Anreiz, Schulden zu machen, wenn seine Besteuerungsfähigkeit, den Bürger über Steuern auszupressen, ausgeschöpft ist. Er verschuldet sich dann also und wenn er sich überschuldet hat, dann wird die Zentralbank einspringen und ihn finanzieren, ganz egal, was die Verträge und die Gesetze sagen. Maastricht sagt ja, die Zentralbank darf es nicht. Trotzdem macht es sich ja seit über 15 Jahren. Also schon weniger als 10 Jahre nach Gründung der EZB war der Sündenfall ja da. Und seitdem hat es fleißig getan. Und jetzt ist die EZB der größte Inhaber von Staatsanleihen in Europa, und zwar von europäischen Staatsanleihen. Und jedes Mal, wenn irgendwo am Markt ein kleines Zittern durchläuft, ein kleines Beben, ein großes Beben, und die Zinsen zum Beispiel von Frankreich über den von der Zentralbank und der französischen Regierung gewünschten Level ansteigen, wird sofort interveniert und dann wird am Sekundärmarkt abgeschöpft, denn es steht ja nirgendwo, dass nicht am Sekundärmarkt gekauft werden darf. Also man hat diese Behauptung oder diese Regel, dass die Zentralbank die Staaten nicht finanzieren darf, darauf verengt zu sagen, sie darf sie nur nicht direkt finanzieren. Aber indirekt macht es natürlich. Was natürlich im Steuerrecht, würde man sagen, ein Umgehungstatbestand ist. Und der zweite Level an Risikoignoranz, der kommt im Bankensystem zustande. Und zwar deswegen, weil, wie wir gleich sehen werden, die Banken einen Anreiz haben, ihre Kredittätigkeit maximal auszudehnen. Warum haben sie das? Sie verdienen ja Geld damit. Und indem sie ausdehnen, ohne dass das Eigenkapital mitwächst, haben sich über die letzten 200 Jahre die Eigenkapitalausstattung der Banken immer weiter verkleinert, sodass die Risikotragfähigkeit der Banken immer weiter gesunken ist, während die Risiken, die die Banken in Form von Krediten ins Buch schaufeln, immer weiter gestiegen ist. Und zwar deswegen, weil die Banken erstens es genauso wie die Zentralbank im Giralgeldschöpfungsprozess, wie man sagt, drucken können. Und zweitens, weil sie wissen, dass dieses Ungleichgewicht im Risiko ihnen niemals auf die Füße fällt. Denn wenn es das tut, dann muss die Zentralbank und mit ihr die Staaten die Banken retten. Das heißt also, solange es gut geht, können wir die riesigen Boni einstreichen. Wenn es schief geht, können wir die Verluste sozialisieren und auf alle überwälzen. Das heißt, das System ist an zwei wesentlichen Stellschrauben mit falschen Anreizen versehen. Und das ist der tiefere Grund für die ständigen Schocks, die das System erleidet. Und zwar oszillierend zwischen zwei verschiedenen Arten von Schocks. Inflationsschocks auf der einen und deflationäre Schocks auf der anderen Seite. Die Inflation, die kommt, wenn gerettet wird und dann die Geldmenge wieder aufgeblasen wird und sie dann irgendwo ihren Weg in den Wirtschaftskreislauf findet. Und die Deflation kommt, wenn die Krise da ist, irgendjemand pleite macht und über den Weg der Pleite die Schulden ausfallen und damit die Geldmenge schrumpft. Denn wenn zum Beispiel eine Bank pleite macht, dann bedeutet das, dass die Schulden, die sie auf dem Buch hat, abgeschrieben werden. Und eine Abschreibung von Schulden ist nichts anderes als eine Geldmengenschrumpfung in diesem zweistufigen System. Sodass die Geldmengenschrumpfung dazu führt, dass ein deflationärer Druck entsteht. Und zwischen diesen beiden Aggregatzuständen oszilliert unser System brav hin und her. Schauen wir uns mal an, was die Banken die letzten 200 Jahre gemacht haben. Bei The Great Disorder, ein Buch, das ich übrigens sehr empfehlen kann, gibt's diese schöne Statistik, nämlich die Eigenkapitalquote von Banken im Zeitalter des Goldstandards von 1830 bis 1914. Und da sehen Sie, dass 1830 die Banken im Schnitt eine Eigenkapitalquote von 80% hatten. 80,0. Also nur 20% der Bilanzsumme der Banken waren fremdfinanziert, 80% waren Eigenkapital. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, ja? Und damals, 1830, gab es einen nicht verwässerten, nicht fraktionellen Goldstandard. Das heißt, jede Banknote war auch wirklich mit Gold in der Zentralbank unterlegt. 100%. Das hat man dann im Laufe des 19. Jahrhunderts verwässert. Man ist dann dazu übergegangen, doch mehr Banknoten zu machen, als man Gold hatte und das gegen Schuldscheine auszureichen. Das ist im Grunde genommen schon der Übergang zum Fiat-Geld gewesen. Und bis zum Jahre 1910 war es dann so, dass man es auf ein Drittel abgesenkt hatte. Das heißt, nur noch ein Drittel aller ausgegebenen Banknoten waren auch mit Gold gedeckt, obwohl das Gesetz im Goldstandard sagte, wer seine Banknote einreicht, der hat das Recht, sie in Gold umzutauschen zu einem fixen Kurs. Und zwar, wie man dem Text, der auf der alten 20-Reichsmark-Banknote draufstand, entnehmen kann, ohne Legitimationsausweis. Das heißt also, da steht ausdrücklich drauf, dass man sich nicht ausweisen musste, wenn man eine Banknote in Gold umtauschen wollte. Sollten mal die ganzen Geldwäsche-Fanatiker, die wir heutzutage so haben, sich mal anlesen, also wie stark damals noch die Privatsphäre sozusagen respektiert worden ist. Aber es war 1910 nicht zu Ende, sondern ab 1910 ging es dann so richtig bergab. Und heute haben wir, wenn wir es genau betrachten, im Schnitt zumindest nach dem gleichen Maßstab, nämlich bezogen auf die Bilanzsumme und nicht auf diese komischen risikoadjustierten Aktiva, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, nur noch 5%, maximal 6% Eigenkapitalquote im Bankensystem. Das heißt also, eine Bank mit zum Beispiel 100 Milliarden Bilanzvolumen hat 5 oder 6 Milliarden Eigenkapital. Das ist, wenn Sie es mal genau betrachten und wenn Sie wissen, wie die Risikomesssysteme, und von denen verstehe ich nun leider wirklich was, wie die funktionieren, dann wissen Sie auch, dass das quasi der Messfehler der Systeme ist. Das heißt, die Banken haben ein Eigenkapital, das noch nicht mal den Messfehler ihrer Risikomesssysteme abdeckt. Mit anderen Worten, sie sind strukturell pleite. Und das ist das Prinzip. Also vor 100 Jahren hatten wir eine Eigenkapitalquote eben von 60%. Und das war dann, das Rote war Fremdkapital, das Blaue war Eigenkapital. Das war das Verhältnis, was wir hatten. Dann hat man das Fiat-Geldsystem eingeführt. Und jetzt haben wir noch 6%. Das heißt, der blaue Balken ist jetzt das Eigenkapital, der rote Balken ist das Fremdkapital. Also die Schulden einer Bank. Was steckt da drin in diesen Schulden? Ihre Sparbücher stecken da drin. Das sind auch Schulden, die die Bank bei Ihnen hat. Da stecken drin Girokontoguthaben, da stecken drin Anleihen, nachrangige Anleihen, sonst was. Also alles Mögliche steckt da drin in diesem Fremdkapital. Ja? Und jetzt haben wir also tatsächlich nur noch ungefähr 6%. Und das Ergebnis dieses ganzen Themas ist, dass es ständig im Prinzip balancieren muss. Also es kann ständig auf einer Seite runterfallen. Entweder fällt es auf der inflationären oder der deflationären Seite runter. Und die Zentralbanken, die balancieren gewissermaßen so auf einer Rasierklinge. Und umso höher der Turm wird, der Schuldenturm, den sie damit bauen, umso schärfer wird die Rasierklinge. Ja, das ist, glaube ich, so vom Vergleich her ganz passend. Wenn wir uns die Zentralbankgeldmenge anschauen, die EZB so produziert hat, seit sie gegründet worden ist. Also Anfang 99 kam die EZB in die Welt, diese Sturzgeburt von einem geldpolitischen Ding. Da hatten wir noch 690 Milliarden Euro Bilanzvolumen der EZB-Bilanz. Das war unsere Geldmenge, unsere Zentralbankgeldmenge in Europa. Also nicht die gesamte Geldmenge, ich rede jetzt erstmal nur von der Zentralbankgeldmenge. Und dann kam die Dotcom-Bubble, da ist es dann schon mal auf 850 Milliarden gestiegen, dann ging es wieder ein bisschen runter. Also das war damals ein Drittel gestiegen. Diesen Ausschlag, den sieht man heute gar nicht mehr, weil mittlerweile ist es so weit angewachsen, dass die 250 Milliarden, die damals für die Dotcom-Bubble aufgewendet haben, heute wie Peanuts aussehen. Und sie sind es auch in diesem Fiat-Geld. Dann kam die Finanzkrise, gleiches Schema, dann die Euro-Krise, dann Draghis Kampf gegen die Deflation. Und dann der Corona-Lockdown. Und Sie sehen, dass jedes Mal, wenn der Schub kam und gerettet werden musste, doppelt so viel Geld gedruckt wurde wie beim letzten Mal. Also die Dynamik ist so. Und also erst waren es 250 Milliarden, dann waren es 500 Milliarden, dann war es 1 Billion, dann waren es 2 Billionen, dann waren es 4 Billionen. Und beim nächsten Mal, meine Damen und Herren, werden es 8 Billionen. Da können Sie sich drauf verlassen, weil das ist ein stabiler Zusammenhang. Ja? Und es gibt auch gute Gründe anzunehmen, warum es beim nächsten Mal 8 Billionen sein werden. Der Übergang von einem sehr, sehr guten zu einem sehr, sehr schlechten System erfolgte aber schleichend. Wir haben also 1820 kehrte nach den Napoleonischen Kriegen das Vereinigte Königreich zum Goldstandard zurück. Dann kam 1830, wo alles noch vollgedeckt war, die Politik, die hat gesagt, wir können auch fraktionell decken. Die kommen eh nicht alle gleichzeitig. Die alte Sünde, die kommen nicht alle gleichzeitig. Ja? 1871 hat dann das Deutsche Reich nach seiner Gründung den Goldstandard übernommen und 1875 ein Reichsbankgesetz gemacht, das den fraktionellen Goldstandard mit ein Drittel Golddeckung schon zum Gesetz erhoben hat. 1890 war dann der Ein-Drittel-Standard international üblich. 1914 haben dann die Staaten, die in den Ersten Weltkrieg eingetreten sind, die Umtauschpflicht einfach suspendiert, weil natürlich mit dieser Umtauschpflicht der Erste Weltkrieg nicht finanzierbar gewesen wäre. Nur das Fiat-Geldsystem, meine Damen und Herren, kann so viel Geld aus den Menschen rauspressen, dass das funktioniert. Dann hatten wir in der Zwischenkriegszeit den Versuch einer temporären Wiedereinführung, ist gescheitert in Großbritannien, insbesondere am Widerstand der Gewerkschaften. Dann kam 1944 der mittelbare Goldstandard in Bretton Woods und 1971 die Aufkündigung desselben durch Richard Nixon. Wieder war der Krieg dran schuld, nur das war diesmal nicht der Erste Weltkrieg, sondern der Vietnamkrieg, der die Defizite in den USA so aufgetürmt hat, dass die USA ihre Goldreserven, die sie nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, von 22.000 Tonnen auf 8.000 Tonnen abgebaut hatten. Und dann sagte der Nixon, weil ja seine ganzen Verbündeten, also die Deutschen, die Franzosen, die Briten, die hatten ja schon wieder genug Dollars angesammelt, um die 8.000 Tonnen abzuholen. De Gaulle hat's gemacht, der hat nochmal ein Kriegsschiff rübergeschickt. Aber die anderen waren nicht schnell genug, die Deutschen insbesondere nicht. Die waren diesbezüglich noch nie besonders, wie soll ich sagen, alert. Und dann hat Nixon gesagt, also Moment mal, ich verstehe das nicht. Ich trage hier mit meinem Gold das ganze System. Und jetzt kommen die und wollen das alle haben, nur weil sie ein paar Überschüsse mit mir haben und nicht ein paar Defizite. So geht's ja nicht. Und den Deutschen, die habe ich doch gerade aus dem Krieg besiegt, denen gebe ich doch nicht mein Gold. Die Franzosen kann ich nicht ausstehen, denen gebe ich es auch nicht. Und die Briten, die brauchen es nicht, die gehören eh zu uns. Also hat er es mit einem Federstrich abgeschafft und damit war der Goldstandard weg Und wir sind zum reinen Papiergeldstandard wieder zurückgekommen. Und was hat das mit den Bankbilanzen gemacht? Die Banken erzählen uns, wir sind gesund. Und zwar, weil die sagen, sie hätten so, das sind die roten Balken, so zwischen 12% und 16% Eigenkapitalquote. Das heißt also, bei 100 Milliarden müsste ich ja dann 12 Milliarden bis 16 Milliarden Eigenkapitalquote haben. Oder eine deutsche Bank, wenn die eine Billion zum Beispiel als Bilanzsumme hat, die müsste eigentlich 150 Milliarden Eigenkapital haben. Hat sie aber nicht, meine Damen und Herren, hat sie nicht. Trotzdem sagen sie, wir haben diese hohen Eigenkapitalquoten. Und wie geht das? Das ist ganz einfach. Sie nehmen die Bankbilanz und adjustieren die. Die wird also sozusagen ein bisschen nachgetuned. Ja, das heißt also, wenn da zum Beispiel eine Billion drin ist und von der Billion sind mal 300 Milliarden AAA-geratete Anleihen, dann werden die einfach mal mit Null angesetzt. Und zwar deswegen, weil AAA angeblich ja unmöglich ausfallen kann. Haben wir ja schon in der Finanzkrise 2007 gelernt, dass das unmöglich ist, dass AAA ausfällt. Ja? Außer es fällt aus. Ja? Und dann ist es natürlich schwierig. Aber jedenfalls, wenn es AAA ist, dann wird es mit Null angesetzt und dann schrumpft die Bilanzsumme, die gemessene, von einer Billion auf 700 Milliarden, wenn da 300 Milliarden davon drin sind. Und AA, da schrumpft es nicht auf Null, aber so mal auf 10%. Und so ziehen wir das ab und was dann übrig bleibt, ist, das sind die sogenannten risikoadjustierten Activa. Also die an die gemessene Risikosituation der Kreditbilanz angepasste Größe, auf die beziehen wir dann unser Eigenkapital und plötzlich, schwupps, haben wir ganz tolle Eigenkapitalgrößen. Und das setzt natürlich voraus, meine Damen und Herren, dass wir das überhaupt messen können. Das setzt voraus, dass wir in der Lage sind zu sagen, das ist ein risikofreier Kredit oder ein risikoarmer Kredit. Und diese Messung, das kann ich Ihnen versichern, weil die meisten der Risikomesssysteme, die das machen sollen, die habe ich gebaut, die kann das nicht. Das geht nicht. Das ist nicht drin. Die Komplexität ist zu hoch und sie sind im Wesentlichen durch die Zombifizierungsproblematik, über die wir schon jahrelang diskutiert haben, falsch kalibriert. Das heißt also, die wahre Größe ist nicht die rote, die wahre Größe ist die blaue und dann stellen Sie fest, wir liegen da so um die 4, 5, 6% bei den allermeisten Banken. Übrigens, die Credit Suisse, die habe ich deswegen mit aufgenommen, weil ich einfach ein schlechter Mensch bin. Das ist nämlich so. Die Credit Suisse in der Nacht vor ihrer Pleite hatte 14% Eigenkapital nach eigener Berechnung, risikoadjustierte Activa. Ja? Aber das hat sie nicht davon abgehalten, über Nacht in den Schoß der etwas größeren UBS zu fallen, weil irgendwie das mit der Risikomessung dann doch nicht so ganz hingehauen hat. Was passiert dann mit dem Bankensystem noch? Es passiert ein Drang zur Größe. Und zwar deswegen, weil umso größer die Bank, umso geringer die Stückkosten für Konten, für alle möglichen Dienstleistungen, umso größer die Rechenzentren und umso mehr fallen die Stückkosten für die einzelnen Dienstleistungen runter. Das heißt, es gibt Synergieeffekte, je größer die Bank ist. Das ist jetzt nicht mit echten Zahlen, das ist nur illustrativ, um es mal darzustellen. Die blaue Linie, das sind die Synergien. Das heißt, umso größer die Bank, umso mehr Geld kann ich einsparen und umso konkurrenzfähiger bin ich natürlich auch dann gegenüber dem Kunden mit meinem Produkt, aber umso mehr Profit mache ich. Was aber auch passiert ist, dass umso größer die Bank ist, umso komplexer wird sie auch. Eine Bank der Kampfklasse einer heutigen Großbank, eine Deutsche, eine UBS, eine Crédit Agricole und so, also diese Banken, das kann ich Ihnen eins sagen, die können Sie risikotechnisch nicht mehr durchdringen. Das ist nicht drin. Die Komplexität einer Bank dieser Größe ist so groß, dass es nicht mehr möglich ist, das zu verstehen. Das heißt, die Risikokosten, die steigen an. Das ist die orangene Linie. Die steigen deswegen an, weil die Komplexitätsproblematik immer größer wird und man immer weniger durchschaut. Und umso weniger ich in einer Bilanz verstehe, umso größer sind auch die Risiken und umso größer ist das Risiko, dass ich was nicht entdecke. Das heißt, die tatsächlichen Risikokosten steigen an, aber sie werden bei der Frage des Drangs nach Größe nicht berücksichtigt, aus einem ganz einfachen Grund. Erstens messen wir es gar nicht und zweitens sagen wir uns, wenn was passiert, da habe ich doch die Zentralbank, die kann es doch drucken. Das heißt, die Anreize des Systems sind grundfalsch. Und dann kommt natürlich, Sie erinnern sich vielleicht noch, das ist ein Slide, das habe ich auf der ersten World of Value, auf der ich gesprochen habe, vor jetzt 7 oder 8 Jahren aufgelegt. Das war diese Zombifizierungsproblematik. Wir haben im Schnitt der letzten 100 Jahre 1,5 bis 2% Ausfälle gehabt. Und durch die Null- und Negativzinsen sind die immer weiter runtergegangen und waren zuletzt übrigens 2020, also mitten in der Corona-Geschichte, bei 0,1%. Und seitdem, ich habe damals gesagt, diese durch den Nullzins am Leben erhaltenen Unternehmen, die werden nicht dadurch gesund, dass man sie mit dem Nullzins subventioniert, sondern deren Pleite wird aufgespart. Und umso länger ich das mache, umso mehr Zombies laufen da draußen rum. Und jetzt haben wir eine Welt von Zombies, insbesondere in Europa. Die meisten davon gehen in die Politik. Und die haben wir jetzt aufgespart. Und das Ergebnis ist, dass jetzt seit 4 Jahren die Insolvenzwelle anrollt. Und das ist noch lange nicht zu Ende. Das ist der Beginn. Die Zombies sind jetzt da. Die kommen jetzt. Die haben lange auf sich warten lassen. Und jetzt sind sie da und diese Insolvenzwelle, die rollt jetzt und verstärkt wird sie noch dadurch, dass auch Unternehmen in die Pleite getrieben werden von der deutschen Politik, die eigentlich gesund sind. Durch falsche Energiepolitik, falsche Steuerpolitik, Überregulierung, das ganze Besteck des sozialistischen Schwachsinns. Und dann knallt's natürlich irgendwann. Und meine Damen und Herren, es ist nicht so, dass das irgendeine Verschwörungstheorie wäre, dass Währungen scheitern. Das ist geschichtlich betrachtet der Normalfall. Währungen scheitern. Und das sind die letzten 100 Jahre. Jeder Balken ist eine gescheiterte Währung durch Hyperinflation. Und der Farbcode ist übrigens interessant, weil gelb heißt, dass sich die Preise in dem betroffenen Land alle paar Wochen verdoppelt haben. Orange heißt, sie haben sich alle paar Tage verdoppelt. Und rot heißt, sie haben sich alle paar Stunden verdoppelt. Also wenn Sie alle paar Stunden eine Verdoppelung der Preise haben, müssen Sie schon ziemlich schnell rennen, um Ihr Geld wieder loszuwerden, bevor es komplett wertlos ist. Das heißt also, das kollabiert dann. Und der letzte große Schub an Währungszusammenbrüchen war Anfang der 90er Jahre. Hier der rote Pfeil zeigt 1971 die Einführung des Papierstandards oder die Abschaffung des Goldstandards, wenn Sie so wollen. Und jetzt kommen wir zu Frankreich. Ja? Also ich habe mir lange überlegt, wie leite ich das jetzt ein, weil die Franzosen, wir alle lieben Frankreich, ne? Wir alle lieben Frankreich ganz, ganz doll, also jedenfalls den Wein, den Käse, die Bretagne, die Austern, die Provence, ja, das lieben wir alle außer den französischen Autos, da sind wir uns wahrscheinlich einig, ja, aber ansonsten ist alles an Frankreich liebenswert, auch die Frauen natürlich. Und jetzt haben wir aber ein kleines Problem mit unserem Nachbarn, nämlich Frankreich hat eine Verschuldung von 114% am Bruttosozialprodukt erreicht und bis Jahresende sagen die Projektionen, dass es 117% werden, was schon wieder deutlich über der Projektion vom letzten Jahr liegt, weil letztes Jahr hieß es noch, die 114 erreichen wir erst 2028. Die Neuverschuldung dieses Jahr roundabout 6% vom Bruttoinlandsprodukt und die Regierung ist ja gerade frisch gestürzt und ein neuer Premierminister ernannt, der ungefähr genauso farblos ist wie der letzte, mit dem kleinen Unterschied, dass er den Krieg noch lieber hat als der letzte. Und die Regierung ist gestürzt, weil noch nicht mal ein Sparprogramm von läppischen 40 Milliarden durchsetzbar war in diesem wunderschönen großen Land. Ja? Und Frankreich steht nebenbei vom Generalstreik. Die islamische Einwanderung macht ihre Zusatzprobleme, weil dort kann man die Sozialhilfe nicht kürzen, sonst hat man das Problem auf der Straße. Und das Ganze ist, wenn Sie mal genau hinschauen, ein griechisches Szenario. Aber wenn Frankreich fällt, dann gibt es genau nur ein Land, das die Rettung schultern muss. Und das ist Deutschland. Und diese Rettung wird teuer. Nämlich mindestens 1 Billion. Ich werde Ihnen auch gleich sagen, warum ich das denke, dass es mindestens 1 Billion wird. Vielleicht wären es ja auch 2. Und das wird Deutschland in Verbindung mit dem Schuldenprogramm des Merz, der also wirklich was von Schulden versteht, auf deutlich über 100% Verschuldung am Bruttosozialprodukt treiben. Und ich werde es Ihnen auch gleich vorrechnen. Und damit wird der Euro nach meiner Überzeugung entweder untergehen oder in einer massiven Inflationierung von mindestens 20% reinsteuern. Aber 20% hält auch unsere Wirtschaft nicht aus. Das bringt unsere Lieferketten zum Zerreißen. Das ist die Entwicklung der französischen Staatsverschuldung seit 1980. Stellen Sie sich mal vor, 1980, da war noch der ganz schlimme Sozialist Mitterrand, Spitzname Kermit Errant, mit 21,3% Verschuldung am Bruttosozialprodukt, das war ja eigentlich voll solide. Ne? Der hat es dann allerdings gesteigert und seitdem ging es bergauf mit Frankreichs Schulden. Und jetzt sind wir da also auf der Zielgeraden, wenn man so will. Und die Franzosen haben aber so eine sehr eigene Art und Weise, mit Problemen umzugehen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt gelesen, dass Brigitte Macron, die will jetzt mit Hilfe von Fotos vor einem US-Gericht beweisen, dass sie schon immer eine Frau war. Ja, mein Gedanke war, schickt sie da ein Foto von ihrer Hermes-Tasche hin oder was wird das? Ja, also es ist eine sehr eigene Art und Weise, Probleme, wie soll ich sagen, zu managen, die Franzosen haben. Und niemand steht besser dafür als der Herr hier rechts, der, glaube ich, diesbezüglich doch sehr französisch tickt. Aber schauen wir uns mal die Kennzahlen an, der Euro-Rettungen zwischen 2010 und 2015 und vergleichen es mit Frankreich. Wir haben also hier verschiedene Rettungskandidaten gehabt, Griechenland, 3 Rettungen, Irland, Portugal, Zypern. Und wenn man dann eine gewogene Summe bildet, nämlich Verschuldung relativ zum Bruttosozialprodukt, dann stellt man fest, im Schnitt ist die Rettung fällig gewesen, wenn die Schulden 115% vom Bruttosozialprodukt erreicht haben. Frankreich hat jetzt 114. Ja, Frankreich hat aber nicht 736 Milliarden Bruttosozialprodukt, wie diese vier Länder in Kombination haben, sondern Frankreich ist ein bisschen dicker, nämlich mit 3.329 Milliarden Euro Wirtschaftsleistung ist es also ein Dickfisch, sagen wir mal so. Ja? Wenn jetzt wir uns vorstellen, wie groß waren denn die Rettungen jeweils für diese einzelnen Länder, da haben wir hier die Griechenland-Pakete, dann haben wir, wenn wir das also ausrechnen, dann stellen wir fest, dass die Rettungspakete im Durchschnitt 44% des Bruttoinlandsprodukts ausgemacht haben. Und wenn wir das auch für Frankreich annehmen, dass es 44% des französischen Bruttoinlandsprodukts wird, dann kostet die Rettung 1.278 Milliarden Euro. Das ist trotz der Inflation, die Herr Draghi und Frau Lagarde ingeniert haben, immer noch viel Geld, meine Damen und Herren, relativ viel Geld. Und deswegen ist die Frage, wer wird das bezahlen? Und da ist also jetzt Folgendes, ich habe da mal eine Umfrage gemacht. Die Spanier können es nicht, die Italiener sind selbst überschuldet, die Griechen haben auch Nein gesagt, als ich angefragt habe. Und dann gibt es drei Kandidaten, die haben sich mit Grausen abgewandt und wollten nicht antworten. Das waren Deutschland, Niederlande und Österreich. So, dort wird die Rechnung also landen. Aber die Niederlande und Österreich, die sind jetzt nicht so die großen Länder, die jetzt eine Billion einfach mal so wuppen. Und deswegen würde ich mal vermuten, dass die Billion ungefähr an Deutschland hängen bleibt. Und wenn wir jetzt diese Rechnung mal zusammenziehen, die Neuverschuldung im Haushalt, die Planung von Herrn Merz bis 2028, Sondervermögen Rüstung und dann die Zusage, dass Sie jetzt 5% in Rüstung ins Bruttosozialprodukt stecken wollen und die Frankreich-Rettung. Und dann landen wir mit Deutschland bei einer Verschuldung im Jahr 2028 von 132% des Bruttoinlandsprodukts unter der Annahme, dass das Bruttoinlandsprodukt konstant bleibt und wenigstens nicht schrumpft, was es im Moment mit Tempo tut. Damit ist Deutschland, wie soll ich sagen, hat dann Frankreich überholt. Das ist ja so eine deutsche Art, Franzosen überholen zu wollen. Ja, das wird also meines Erachtens schiefgehen. Das Problem ist natürlich, dass Deutschland dann ein Rettungskandidat ist. Und wer rettet uns dann? Wer rettet uns? Ich glaube, die Russen werden es nicht wollen. Ja, obwohl man ihnen was anderes nachsagt derzeit. Ja, die Chinesen wahrscheinlich auch nicht. Und das fasse ich jetzt mal zusammen mit dem Satz, denke ich an Deutschland in der Nacht. Dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ja, und jetzt schauen wir uns an, was passiert mit Deutschland. Ja, aus dem Loch, in dem wir da drin stecken. Und Sie können sich sicher sein, dass der Kerl, den Sie da gerade gesehen haben, mit seiner, wie soll ich sagen, Stupsnase, dass der sich breitschlagen lassen wird, Frankreich zu retten. Da gibt's überhaupt kein Vertun. Natürlich muss Frankreich gerettet werden. Es ist Frankreich. Ja? Und wir lieben ja alle Frankreich. Wir haben aber in Deutschland das Problem, dass wir nicht die Kraft haben, die zu retten. Wir haben eine politikgewollte Energiekrise, die in ganz Europa zum Motor der Deindustrialisierung geworden ist. Wir haben eine riesige Überregulierung und zwar so, dass niemand mehr diese riesige Menge an Regulierung überhaupt noch überblicken kann. Man kann auf die KI hoffen, aber ich glaube nicht, dass es ausreicht. Wir haben eine riesige Überbesteuerung. Wir sind nur den Top 3% weltweit, was die Steuerlast angeht. Die Bankenkrise ist um die Ecke, weil die Zombies fallen. Da sind die ersten Kratzspuren jetzt schon in den Bankbilanzen drin, aber noch nicht veröffentlicht. Wir haben dann gesagt, 5% des BIP für Rüstung. Das bedeutet nämlich, dass 50% der Sparquote in Zukunft für Staatskonsum in Form von Rüstung ausgegeben werden. Von den 440 Milliarden Sparleistungen, die Deutschen pro Jahr haben, sollen also jetzt mehr als die Hälfte ausgegeben werden für Staatskonsum, sodass nur weniger als die Hälfte für echte Investitionen zur Verfügung steht. Also für das, was man uns versprochen hat. Straßen, Brücken, Krankenhäuser, Flughäfen, Häfen, Bahnhöfe, Schienen und so weiter. Wird nicht passieren. Und wir haben eine riesige Mittelverschwendung durch Korruption, also NGOs, Kampf gegen Rechts, Migration, Entwicklungshilfe. Das sind alles nur Schemata, bei denen Geld ausgegeben wird und dann über Umwege wieder auf den Konten unserer Politiker landet. Ich gehe jede Wette ein, meine Damen und Herren, dass wir in einigen Jahren rausfinden werden, dass die alle in Dubai, in Panama oder sonst wo Offshore-Konten haben, wo die ganzen Kickbacks hingehen, die sie ausgegeben haben für Klimahilfen, die dann sich als Hühnerställe in der inneren Mongolei erwiesen haben. Ja? Das kann man nämlich anders gar nicht erklären, was die da machen. Wir haben durch die mRNA-Impfung eine drohende Gesundheitskatastrophe. Das wird unser System enorm belasten. Wir haben eine demografische Atombombe, die unser Rentensystem in die Luft sprengt. Und wir haben eine Zerstörung der Rechtsstaatlichkeit in Deutschland, die die Investoren abschreckt. Wir haben nämlich Folgendes gemacht in Deutschland. Es gibt in Deutschland, sind wir nicht mehr alle gleich vor dem Gesetz. Es wird unterschiedlich geurteilt, je nachdem, ob einer links oder rechts ist, ob einer Inländer oder Ausländer ist und ob einer oben oder unten ist. Und wenn ich drei Schnitte auf das Rechtssystem ansetze in der Weise, dann habe ich hinterher eine ganze Menge kleiner Stücke, aber kein Rechtsstaat mehr. Investoren, die in einem Land investieren wollen, legen aber auf wenige Dinge so viel Wert wie auf Rechtsstaatlichkeit. Und diesbezüglich hat sich Deutschland komplett desavouiert mit einer politischen Klasse, der die Rechtsstaatlichkeit vollkommen, Verzeihung, wenn ich das etwas drastisch sage, scheißegal ist. Und deswegen haben wir jetzt diesen riesigen Abbau der Industriearbeitsplätze. Seit Mitte 2024 sind es übrigens schon 250.000. Dazu kommen natürlich noch Arbeitsplätze in den Zulieferdienstleistungen. Denn wenn weniger produziert wird, werden auch weniger Dienstleistungen für die Produktion nachgefragt. Und weil dann weniger verdient wird in diesem ganzen Sektor und die Leute weniger Geld in der Tasche haben, und sie haben weniger Geld in der Tasche, weil nämlich die Inflationsstatistiken alle getürkt sind, das bedeutet, dass dann auch die Nachfrage nach Konsumdienstleistungen wie Friseure, Restaurants und so weiter sinkt. Und in Wahrheit fällt unser Einkommen schon seit Jahren konstant. Und das wird sich beschleunigen. Und das wird also ein Spassler werden. Ja? So, wenn wir das mal anschauen, was hat der Merz da mit der Rüstung vor? Das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Ich habe das mal durchgerechnet. Ich habe mir von ChatGPT die Rüstungsausgaben des Dritten Reiches rausgezogen. Also zwischen 1933 und 1939, was, ich glaube, es war ein Amtsvorgänger von Herrn Merz. Wie hieß der nochmal? Hitler. Der hat also ein Rüstungsprogramm gefahren. Und das war relativ dick. Und es hat ausgereicht, um den Zweiten Weltkrieg anzufangen. Und in Kaufkraft gerechnet ist das Rüstungsprogramm, was Herr Merz vorhat, je nachdem, wie man es schätzt, zwischen 52 und 65 mal so groß wie das von Herrn Hitler zwischen 1933 und 1939, muss man sich mal geben. Ja, gleichzeitig hat Deutschland die höchsten Strompreise der Welt. Also das hier, meine Damen und Herren, dieser Balken, das ist Deutschland. Das sind die Strompreise aller wesentlichen Länder, die irgendwie relevant sind bei der Produktionsfragen auf diesem Planeten. Und der Immobilienmarkt, der eigentlich als Stütze der Finanzierung in diesem Land gelten müsste, weil der dient ja als Sicherheit, wenn ich einen Kredit, auch einen Investitionskredit haben will, ist durch das Heizungsgesetz im Wesentlichen zerstört. Ich habe es mal durchkalkuliert, die Kosten des Heizungsgesetzes, wenn es tatsächlich komplett umgesetzt wird, betragen etwa 2,2 Billionen Euro. Und wenn man das finanziert, wenn man das alles fremdfinanziert, weil Eigenkapital ist ja nicht da für den Zweck, dann steigt der durchschnittliche Beleihungsgrad der durchschnittlichen Wohnimmobilie in Deutschland von 31% auf 78%. Completely unsustainable, meine Damen und Herren. Damit ist der, und das ist der Grund, warum der Immobilienmarkt mehr oder minder ausgetrocknet ist. Es finden keine Transaktionen mehr statt. Man kann es erkennen an der Bundesbankstatistik zu den Hypothekenkrediten, zu den neu vergebenen Hypothekenkrediten. Die Stückzahl ist auf einem absoluten Tiefpunkt angelangt. 80-90% weniger als früher. Warum? Weil die Leute, die auf den Immobilien sitzen und sie verkaufen wollen, sagen, zu dem Preis kann ich sie nicht abgeben. Der Preis reicht nicht aus, um meine Schulden zu decken, also versuche ich es durchzuhalten. Und die Leute, die kaufen sollten oder wollten, die sagen, den Preis bezahle ich nicht, weil das ist es nicht wert, denn ich habe das Risiko, dass ich dann die ganzen Kosten von dem Heizungsgesetz da drin habe. Und deswegen kommen keine Transaktionen mehr zustande. Man sieht es übrigens auch an der Grunderwerbssteuerstatistik. Und das Ganze führt jetzt, und nicht erst jetzt, sondern schon seit einer Weile, zu einer kollabierenden Industrieproduktion. Dieser Kollaps hat angefangen ungefähr 2016/17. Da war also Frau Merkel ganz offensichtlich beteiligt, und das lange vor Corona. Ja? Seitdem ist der langfristige Produktionswachstumstrend gebrochen, und heute haben wir eine sich beschleunigende Deindustrialisierung, einen Rückgang der Industrieproduktion. Und wir laufen jetzt per Ende des Jahres nicht auf 26% runter, sondern wohl auf 30 dürften es bald schon sein. Das heißt, die Lücke zwischen der Produktion, die wir haben könnten und die wir haben, beträgt ungefähr 30%. 30% Wohlstand, meine Damen und Herren, denn das bedeutet auch, dass wir normalerweise 30% mehr Bruttosozialprodukt hätten, denn der Multiplikatoreffekt dieser Produktion überträgt sich ja auf die Dienstleistungen etc. Wie schafft es dann diese Regierung, uns einzureden, dass das Bruttosozialprodukt konstant wäre? Das ist ganz einfach. Die ganzen weggefallenen Industriearbeitsplätze, die saugt der Staat auf und stellt die Leute in den öffentlichen Dienst ein. Und im öffentlichen Dienst wird das Bruttosozialprodukt nicht nach Produktion berechnet, sondern nach Kosten. Und das bedeutet, dass die Kosten, der öffentliche Apparat muss nur seine Kosten aufblasen und dann kann er im Prinzip die Fata Morgana einer stabilen oder sogar steigenden Bruttosozialprodukts vortäuschen. Es ist aber so, dass diese 250.000 Leute, die wir in den letzten 15 Monaten aus der Industrie rausgenommen haben und netto in den öffentlichen Dienst reingepackt haben, die haben vorher Dinge produziert, die Leute wollten, und jetzt produzieren sie nichts mehr, was Leute wollen. Im Gegenteil, sie produzieren Dinge, die Leute abhalten vom Produzieren, die sonst was produzieren könnten, was Leute wollen. Also das wird so nicht aufgehen, und das Ergebnis ist, dass wir in Wahrheit, wenn wir es mal genau rechnen und wenn die ganze gefälschte Inflationsstatistik mal anständig bereinigt wird, heute 15% weniger Einkommen haben als vor 10 Jahren pro Kopf. Nein, pro Kopf ist es mehr, weil wir haben 10% mehr Leute, also sind es 25% weniger Kaufkraft pro Kopf in diesem Land. Das ist die eigentliche Ursache für die Stimmung in diesem Laden hier. Ja? Und das ist auch nicht so, dass daran der AfD-Ausweis von Herrn Putin schuld wäre, den man vielleicht irgendwo mal gefunden hat. Ja? Das funktioniert nicht. So, die Arbeitslosenzahl, die kletterte ja jetzt auf schöne 3 Millionen. Das heißt also, da haben wir den höchsten Stand seit 2011. Ja, das müssen wir uns auch mal geben. Das ist das Ergebnis, und es wird weiter klettern. Also nach meiner Überzeugung steigt die auf 4 Millionen, bevor überhaupt irgendwie ein Stopp dieses Anstieges mal in Sicht sein könnte. Vielleicht werden es auch mehr. Und das Ganze ist aber ein globales Phänomen. Also die Verschuldungsorgie, die wir hier machen, ist ein globales Phänomen. Das hier ist die Projektion für die Vereinigten Staaten von Amerika. Man hat ja gehofft, also ich jedenfalls, dass Trump es schaffen könnte, mit Hilfe von DOGE, also Department of Government Efficiency, die 2 Billionen einzusparen, die der amerikanische Staatshaushalt einsparen muss, damit er irgendwie auf die Füße kommt, damit er dem schwarzen Loch des Schuldenschlunds entkommt. Und dann hat man ja relativ schnell 400 Milliarden eingespart. Und anschließend wäre diese Sparorgie natürlich von den rein demokratischen korrupten Fürstentümern auch zu den republikanischen korrupten Fürstentümern übergegangen. Und da haben dann die Republikaner im Kongress und im Senat gesagt, Moment mal. Also wir haben gedacht, das betrifft nur die Demokraten. Also ihr wollt jetzt auch bei uns sparen oder was? Hab ich das richtig verstanden? Bin ich jetzt wieder schuld oder was? Ja? Und dann haben die da gesagt, also wir werden deinen Haushalt nicht durchwinken, lieber Präsident Trump, wenn du das nicht aufhörst. So, und wenn der Trump der Millet gewesen wäre, dann hätte er Folgendes gemacht. Der hätte gesagt, Moment mal, also sehe ich das richtig? Ihr wollt eine Staatsquote von 50%. Ich will eine von 25%. Und wenn ich nicht das tue, was ihr wollt, droht ihr mir eine von 0% an. Deal. Ja? Das hätte Millet gemacht. Millet hätte gesagt, super, Deal, das machen wir. Ja? Aber Trump ist nicht aus dem Holz geschnitzt, obwohl jetzt, habe ich gehört, er ist doch aus dem Holz geschnitzt, weil jetzt gibt es ja einen Shutdown, einen Shutdown des amerikanischen Haushalts, weil man sich ja nicht einigen konnte. Und da Trump hat jetzt rausgefunden, dass im Shutdown er so viele Leute im öffentlichen Dienst final entlassen kann, wie er will. Ja? Das ist eine super Sache, Leute. Das ist wirklich, also da habe ich ein Tänzchen aufgeführt, als ich das gelesen habe. Ja? Und dann hat er auch gesagt, ja, jetzt wollen wir die ganzen linken Socken da in der Verwaltung los. Ja? Die Demokraten toben natürlich, aber jetzt sitzen sie in der Falle, weil der Shutdown jetzt da ist. Und jetzt werden da also dieser Tage Entlassungsbriefchen verschickt im ganzen öffentlichen Dienst der Vereinigten Staaten. Und der wird schlank gemacht und rank gemacht. Also insofern ist so ein Shutdown eigentlich eine super, super schöne Sache. Ich wünsche mal den Vereinigten Staaten, vielleicht kommen ja da noch ein paar hundert Milliarden Einsparungen raus. Also bei uns wäre das so, wir haben ja 6 Millionen öffentlich Bedienstete mittlerweile in Deutschland. Aber wenn man einen Termin auf dem Bürgeramt will für eine Wohnsitzmeldung, kriegt man gesagt, wir haben nicht genug Personal. Ja, wirklich. Wir haben Personalknappheit bei 6 Millionen öffentlichen Angestellten. Ja, ich weiß nicht, was da knapp ist. Personal ist es definitiv nicht, aber wurscht. Und diese 6 Millionen kosten 420 Milliarden Euro im Jahr Personalkosten. Das Kaiserreich übrigens, das Deutsche Kaiserreich, da muss jetzt Vorsicht sein, was ich sage, Kaiserreich, also das hatte 100.000 öffentlich Bedienstete, mehr waren es nicht. Und diese 100.000, die haben ausgereicht, und ich wette, damals hat man tatsächlich, wenn man sich irgendwo angemeldet hat, einen Termin auf dem Rathaus gekriegt. Ja, und ganz am Schluss, weil das Ganze natürlich nicht funktioniert, also ich glaube, die Zusammenfassung ist klar, ne? Meine Damen und Herren, das ist ein 800 km/h schneller Magnetschwebezug in China. Und jetzt bauen die da eine Teststrecke, 200 Kilometer lang, mit diesem Hyperloop. Also eine Magnetschwebebahn in einer Vakuumröhre, so wie es der Elon Musk vorgeschlagen hat. Zielgeschwindigkeit 1000 km/h. Und wissen Sie, der wird pünktlich sein. Da können Sie sich drauf verlassen. Der wird pünktlich sein. Wir setzen dem das Russland-Invasionsgerät entgegen, was Sie hier auf der anderen Seite sehen. Ja, das ist sozusagen die Westend-Schickimicki-Drohne. Ja, die Frankfurter Westend-Schickimicki-Drohne ist das, was Sie da sehen. Das nimmt das China. Ja? Man kann es aber noch steigern. Das ist auf einem deutschen Bahnhof aufgenommen und das ist ein neuer chinesischer Bahnhof und es ist nicht eine Großstadt, es ist nur eine mittelgroße Stadt, die diesen Bahnhof gebaut hat. So sehen die da alle aus. Da müssen Sie, wenn Sie da eine Zigarettenstummel finden wollen, dann müssen Sie ihn schon selbst hinwerfen. Ne? Das wird sonst nichts. Und diese Bilder, die sind symbolisch für den Zustand unseres Landes. Ich habe ja jetzt das Vergnügen, in der Schweiz zu leben. Und in dem kleinen Ort, wo ich lebe, da ist es so, dass ich tatsächlich relativ häufig die öffentlichen Verkehrsmittel benutze. Kaum zu glauben, der Karl benutzt die öffentlichen Verkehrsmittel. Jetzt muss ich auch rot im Kalender angestrichen werden, oder? Auf jeden Fall, da gehe ich an den Bahnhof und wenn dann, das heißt, um 16.15 Uhr kommt der Zug oder soll der Zug abfahren, dann kommt der um 16.14 Uhr und 15 Sekunden. Die Tür geht auf, ich steige ein, 16.15 Uhr, 45 Sekunden, die Tür schließt sich, 16.15 Uhr, der fährt ab. Und zwar jedes Mal, immer. Ich habe 2 Jahre in der Schweiz gebraucht, bis ich endlich mal 4 Minuten Verspätung mit einem Schweizer Zug hatte. Das war der Zug von München nach St. Gallen. Der hat deutsche Gleise gebraucht, um zu spät kommen zu können. Ja? Also das ist der Zustand unseres Landes, meine Damen und Herren. Ich glaube, ich muss es nicht weiter zusammenfassen, dass das nicht gut gehen kann. Deutschland und Frankreich haben sich finanzpolitisch ins absolute Nirvana katapultiert. Mit einer komplett verantwortungslosen Politik, gegen die man, vor der man seit Jahren gewarnt hat. Und es wurde auch gewarnt. Es wurde gesagt, es wird nicht gut gehen. Und es war immer so, dass man gesagt hat, wir können noch einen größeren Schluck aus der Pulle nehmen. Die Sache wird natürlich von Deutschland bezahlt, aber nicht nur von Deutschland. Hier kommt jetzt die gute Nachricht. Die EZB wird das alimentieren mit frisch gedrucktem Geld. Und das Ergebnis wird sein, dass man ihre Nettoersparnisse, sofern sie nicht in Gold, Immobilien und Aktien im Ausland angelegt haben, plündern wird. Nämlich dann, wenn sie Bargeld, Sparkonten, Lebensversicherungen und Pensionsfonds haben, dann werden sie geplündert. Aber ich kann Ihnen auch sagen, es ist für einen guten Zweck. Vielen Dank. Ah ja, es muss jetzt noch sein. 3 Sekunden Eigenwerbung, weil davon lebe ich. Vielen Dank.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de